In dieser Folge dreht sich alles rund um das Thema Recruiting und Active Sourcing. Unser Experte Lars Kötter von Gedankentanken gibt uns umfangreiche Einblicke in die aktuellen Trends und Herausforderungen aus diesem Bereich.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo Lars, du bist Recruiter und Active Sourcing Spezialist, hast sowohl Erfahrung im unternehmenseigenen Personalgewinnung als auch auf der Personalberatungsseite gewinnen können, arbeitest aktuell bei Gedankentanken, der größten deutschen Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, ein Unternehmen mit extremem Wachstumspotenzial auf dem Weg zur Internationalisierung, was wahrscheinlich auch entsprechende Herausforderungen im Recruiting-Bereich mit sich bringt, dazu sicherlich gleich mehr. Magst du uns eventuell kurz abholen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt aktuell bist?
Ja, mache ich gerne. Ich habe einen eher untypischen Lebenslauf für einen Recruiter. Bedeutet, habe nichts im Personalwesen studiert, bin von Hause aus Politikwissenschaftler und Historiker, habe in der Persönlichkeitsentwicklung gestartet, aber als Sales Manager im Gesundheitsmanagement mich ein wenig verdungen und auch im therapeutischen Bereich. Immer als Sales Manager und Business Developer und bin dann über Umwege ins Recruiting gekommen, nämlich im Aufbau eines Therapeutennetzwerkes, was sehr spannend war. Und da habe ich mich so ein bisschen ins Recruiting verliebt, habe dann vor ein paar Jahren die Entscheidung getroffen, aus dem Sales-Bereich rauszugehen, mich aufs Recruiting zu spezialisieren, weil es mir mit meinen Fähigkeiten doch deutlich mehr liegt, weil ich gemerkt habe, Sales ist am Ende, ich habe mehr verdient, ein Preis, den ich zahlen musste, ich verdiene jetzt weniger, aber das Gehalt war Schmerzensgeld und jetzt ist es wirklich was sehr Erfüllendes, was ich da mache. Habe angefangen im Recruiting bei einer Plattform für IT-Absolventen in der Beratung von IT-Recruitern, bin dann in den klassischen Executive Search gewechselt und bin jetzt seit ein paar Monaten bei Gedankentanken, wie du gesagt hast, Gedankentanken, die größte deutschsprachige Plattform für Persönlichkeitsentwicklung. Wir internationalisieren, wir rebranden und wir werden eine App in den Markt bringen. Also viele Themen, die bei uns behandelt werden. Gleichzeitig auch ein Wechsel im Businessmodell und ein Wechsel in der Firmenkultur, weg von einem eher eventlastigen Unternehmen hin zu einem klassischen oder einem reinen Tech-Unternehmen.
Jetzt werden sich viele unserer Hörer vielleicht wundern, warum ein Recruiter im Zufrieden arbeiten Podcast. Was ist aus deiner Sicht der Mehrwert, den ein gutes Recruiting bezogen auf die Arbeitszufriedenheit im Unternehmen leisten kann?
Ich glaube mehreres. Also zum einen, der Recruiter ist natürlich derjenige, der als erstes mit Kandidaten in Kontakt tritt. Das bedeutet, man kann direkt schon einmal abklären, was wird von einem Kandidaten erwartet, damit es am Ende vielleicht nach einer Vertragsunterschrift kein böses Erwachen gibt. Ich glaube, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, dass man natürlich im internen Wirken dafür sehr viel Zufriedenheit sorgen kann, wenn man gut ist in dem, was man macht und auch die fachliche Kompetenz hat, nicht nur als Recruiter, sondern auch in dem Bereich, in dem man sich bewegt. Bei mir ist es zum Beispiel die Verantwortung für das Recruiting im Online-Marketing, weil natürlich die Hiring-Manager dort deutlich weniger Workload haben, was das Finden von Kandidaten angeht. Und die Hiring-Manager wissen, wir bekommen hochwertige Mitarbeiter, die uns das Leben einfacher machen. Und diese Kompetenz, sehr gute Kandidaten für das Unternehmen zu gewinnen, bedeutet am Ende, dass das Unternehmen qualitativ hochwertiger arbeitet, bedeutet aber auch, dass Top-Kandidaten ziehen Top-Kandidaten auch wieder an. Und das sorgt natürlich für enorme Zufriedenheit. Also diese Mischung aus auf der einen Seite, auf Kandidatenseite, klare Kante, das erwartet dich bei uns. So kannst du dich entwickeln. So können wir uns mit dir sich entwickeln. Und auf der anderen Seite natürlich auch einmal intern die Wirkung. Hiring Manager sind deutlich entlastet. Die Teams kriegen Top-Leute für die einzelnen Projekte, um die es dort jeweils geht. Und das im Zusammenwirken sorgt da schon für große Zufriedenheit. Da fällt natürlich nicht sowas rein wie diese ganzen Themen der Personalentwicklung. Wie halte ich Mitarbeiter langfristig? Da können die Recruiter natürlich Input geben, aber das liegt dann im Personal nochmal natürlich ganz woanders. Aber klar, der Recruiter sorgt natürlich auch mit Persönlichkeitseinschätzungen dafür, passt das nicht? Und diese ganzen kleinen Steinchen, die sorgen für eine Zufriedenheit im Unternehmen sorgen.
Das heißt, der Recruiter hat, wenn alles gut läuft, einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit im Unternehmen. Wie schafft es ein Unternehmen wie Gedankentanken, relativ modern aufgestellt, diese Prozesse so ablaufen zu lassen, dass am Ende des Tages die richtigen Leute an den richtigen Positionen sitzen? Ist das noch der klassische Bewerbungsprozess mit einer Bewerbungsmappe, Anschreiben, Zeugnisse oder geht das eher in Videobewerbung? Wie sind da die aktuellen Trends?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Das ist immer auch nochmal so ein bisschen, wie so der einzelne Recruiter das gerne hat. Bei uns generell, wir verzichten eigentlich auf Anschreiben. Die sind bei uns nicht nötig, nicht notwendig. Kann man machen. Ich persönlich lese kein Anschreiben, weil es am Ende ein Marketingtext ist. Den muss ich nicht lesen. Das ist mir schon klar, dass man sich da verkaufen möchte. Zeugnisse, wenn man jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann weiß man, Zeugnisse müssen immer mit Wohlwollen ausgestellt sein. Man kann seine Zeugnisse so lange auch verändern lassen, bis sie einem wirklich genehm sind. Von daher schaue ich nicht so sehr auf Zeugnisse. Wir machen das dann eher über Referenzprüfungen, die der Kandidat angibt. Da kriegt man, glaube ich, ein besseres Bild.
Wie sieht das genau aus? Also wie läuft so eine Referenzprüfung ab? Sagt er, ich habe bei dem und dem Arbeitgeber gearbeitet und ihr fragt dann im Endeffekt nach?
Genau, also wir sagen, kommt immer auf die Position an. Gerade bei den Executive-Positionen oder bei Führungspositionen sagen wir schon im Kennenlernen, wenn wir im Prozess weiter sind, also wenn es wirklich darum geht, sich persönlich kennenzulernen und das persönliche Kennenlernen sehr gut gelaufen ist von beiden Seiten, dann sagen wir schon, bitte gib uns 2 oder 3 Referenzen von früheren Arbeitgebern, mit wem du zusammengearbeitet hast oder wer vielleicht auch dein Vorgesetzter gewesen ist. Waren die vor? Es wird ein Anruf kommen, natürlich nicht vom aktuellen Arbeitgeber, das ist ganz klar, das wäre eher komisch. Es sei denn, der Kandidat hat schon intern geäußert, dass er sich verändern möchte, dann geht auch das. Und dann rufen wir da an bei den genannten Referenzen und sprechen tatsächlich nochmal sehr tief über die Persönlichkeit, über die Art der Arbeit, die dort geleistet wurde, wo die Erfolge gesehen werden, wo man vielleicht auch Schwierigkeiten mit dem Kandidaten gesehen hat. Das ist dann so eine Referenzprüfung. Ja, die ist sehr allemal aushaltsstärker oder aussagekräftiger als ein Zeugnis, das in der Regel ja auch nicht vom Vorgesetzten wirklich geschrieben wird, sondern da gibt es die HR-Abteilung, die hat im Regel ein Baukastensystem. Das gibt ja wirklich nicht, da ist ja nicht viel, was man wirklich rauslesen könnte. Es sei denn, ein Zeugnis ist wirklich schlecht. Ja, aber wer gibt das schon ab?
Okay, das gibt es ja fast nur dann aber bei Personen, die schon länger im Berufsleben sind, also Berufseinsteiger, da wird es dann wahrscheinlich schwieriger. Klar gibt es da wahrscheinlich die ein oder andere studentische Hilfskraftstelle oder Ähnliches, an der man sich auch aufhängen kann. Ist ja die Frage, wie aussagekräftig ist das dann tatsächlich. Du hast eingangs davon gesprochen, dass ihr schon noch ein persönliches Kennenlerngespräch durchführt. Ist das so ein bisschen das klassische Bewerbungsgespräch, das man noch so kennt, wo es ja auch immer so ein bisschen heißt, es ist so ein bisschen... Der Arbeitgeber verkauft sich als der beste Arbeitgeber der Welt und der Arbeitnehmer versucht, seine Schwächen in Stärken umzuwandeln. Ist das noch so? Nimmst du das noch so wahr?
Nein, ist es nicht. Unser Prozess sieht vielleicht da, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, unser Prozess sieht zunächst einmal 2 Telefoninterviews vor und dann einen Interviewtag. Der Interviewtag besteht aus 4 Einzelinterviews bei uns vor Ort, die jeweils 45 Minuten laufen. Also das ist schon ein Zeitinvestment, sowohl von uns aus als auch von Kandidatenseite aus. Das ist uns auch bewusst, das ist ein bisschen aufwendiger, das hat aber auch einen Hintergrund. Das erste Telefonat ist immer mit dem Recruiter das erste Telefoninterview oder von mir aus auch ein Videointerview. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich mache immer schon mal gerne ein Videointerview als ersten Einstieg. Das zweite Interview ist immer mit der Fachabteilung, in der Regel mit dem Head-Off aus der Fachabteilung. Und der Interviewtag ist dann eine Mischung aus C-Level-Mitgliedern und aus Personen der Fachabteilung. Das heißt also, man lernt bei uns im Interviewtag durchaus auch schon den COO oder den CTO oder den CFO kennen, die sich da auch 45 Minuten wirklich Zeit nehmen, um ins Gespräch zu gehen. Das ist kein klassisches Bewerbungsgespräch, ich mache Marketing, du machst Marketing für dich selber oder wir für uns, sondern wir sind da sehr ehrlich, sehr offen, wir challengen die Kandidaten auch manchmal sehr hart. Wir werden aber auch sehr hart gechallenged, das ist auch richtig so. Es geht viel um den Cultural Fit, passt das? Wir sind ein sehr spezielles Umfeld, kann das wirklich passen? Kann das ins Team passen? Wir machen einen Persönlichkeitstest auch vorher, um da so ein bisschen das einschätzen zu können. Das macht der Kandidat im Vorfeld des Interviewtags, kann dann selber auch für sich, hat dann auch selber ein Ergebnis, also kann da selber auch schauen. Das ist deswegen ganz gut, weil natürlich Teams aus Charakteren bestehen. Man so ein bisschen schauen muss, wie kann so ein Charakter da auch einen Benefit oder einen Mehrwert reinbringen. Mein erstes Telefonat ist immer sehr freundlich, aber auch schon in die Tiefe gehend. Also natürlich, man muss ein bisschen unterscheiden, ist es ein Bewerber oder ist es ein Active Sourcing Kandidat? Ein Active Sourcing Kandidat, dem muss man natürlich wirklich, da muss man die Geschichte erzählen. Den muss man über Storytelling auch für das Unternehmen begeistern. Da kann man aber nicht blöffen mit irgendetwas, sondern da muss man schon auch wirklich eine Story haben. Und da bin ich aber auch sehr offen und ehrlich. Auch mit dem, was wir erwarten. Und der Kandidat umgekehrt aus dem Active Sourcing, weil er natürlich nicht aktiv auf der Suche ist, ist da auch ganz offen und ehrlich. Das ist schon so. In der Bewerbung ist es aber auch ganz ähnlich. Auch da ist man im ersten Telefonat ganz offen, ganz ehrlich. Wie sieht das bei uns aus? Was erwarten wir? Wie ist unser Umfeld? Das passt nicht. Und wir sagen auch im ersten Telefonat häufig schon Kandidaten, wir sehen, was du kannst, aber das wird bei uns nicht passen. Ja, oder ein Kandidat sagt das auch. Und das zweite Telefonat mit dem Head of der Fachabteilung machen wir einfach deswegen, um nochmal in die Tiefe auch wirklich zu gehen fachlich, damit beide Seiten sagen können, ja, das ist fachlich auch was Interessantes oder der passt fachlich wirklich zu uns. Auch da ist es ein ganz offenes Gespräch. Da geht es nicht um Werbung oder um Marketing, sondern es sind wirklich offene, harte Gespräche. Hart nicht falsch verstehen, heißt nicht unfreundlich, aber heißt wirklich, es wird wirklich in die Tiefe gegangen. Und das ist im Interviewtag genauso. Und am Ende dieser drei Schritte haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht. Wir verlieren viele Kandidaten, weil wir sehr fein sieben, weil wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben an unsere Kandidaten, die wir später auch einstellen wollen. Aber diese Mischung aus Tech-Skills und Cultural Fit, damit liegen wir bislang mit dieser Art tatsächlich immer richtig. Und von Kandidatenseite wird uns auch gespiegelt, in der Regel, ja, es ist zeitaufwendig, aber man muss sich einfach auch sehr gut vorbereiten. Man muss sich wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen, wenn man zu uns in die Gespräche geht. Und das wird durchaus auch als wertvoll betrachtet.
Das heißt, ihr bekommt auch ganz gute Bewertungen auf entsprechenden Plattformen wie Kununu oder
Nein.
Ähnlichem?
Nein. Wir sind da, glaube ich, eher durchschnittlich unterwegs, was die Bewertungen angeht. Das hat aber damit zu tun, aus meiner Sicht, dass Kununu die Sammelstelle ist für die enttäuschten Bewerber. Also da wird eher mal der Frust abgeladen, als dass gesagt wird, das hier ist aber wirklich ein super Prozess gewesen. Und deswegen ist es, wir antworten natürlich auf alle Bewertungen, probieren das zumindest regelmäßig zu machen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, aus meiner Erfahrung heraus, Kununu ist wirklich da, das ist keine neutrale, valide Bemessungsgrundlage, sondern es ist wirklich schon da, wo die enttäuschten Bewerber so ein bisschen ihren Frust ablassen können. Von daher müssen wir damit umgehen. Es ist immer ein Thema, wie gehen wir damit um. Es spiegelt aber nicht, und da würde ich, was dürfte für sehr viele Unternehmen gelten, es spiegelt aber häufig nicht die Wirklichkeit des Bewerbungsprozesses wider, die man dort findet. Umgekehrt muss man auch ganz klar sagen, auch die Mitarbeiterbewertungen, das machen wir vereinzelt, aber auch da muss man sagen, das ist dann genau der Gegenpol. Da wird dann häufig in Unternehmen, das kenne ich durchaus, gesagt, komm, mach doch mal bitte eine Kununu-Bewertung für uns, aber du weißt schon, mach bitte eine gute Bewertung. Und deswegen, da ist in Kununu ist insgesamt eine Unwucht drin, wo ich nur sagen kann, auch Bewerbern nur zu raten kann, nutzt es nicht. Also um euch ein Urteil über ein Unternehmen zu bilden, ist das, glaube ich, und auch beim Bewerbungsprozess ist Kununu aus meiner Sicht keine gute Grundlage.
Schlussendlich muss die Marke, die Unternehmensmarke wahrscheinlich einfach stark genug sein, um von so einer Kununu-Bewertung sich nicht aus der Bahn bringen zu lassen. Da ist vielleicht die Frage eher schafft man es, die Marke stark genug zu machen, um da keinerlei Nachteile von zu haben und trotzdem entsprechende Bewerbermengen zu erreichen. Vielleicht ist das ja aber auch ein Aussiebkriterium, dass man dann halt die Bewerber, die auf eine unklare Kununu-Bewertung reagieren, hat man ja dann schon im ersten Schritt eventuell raus, die man vielleicht auch gar nicht haben möchte. Ich glaube, im Buch Scaling Up sagen Sie, dass man 20 gute Bewerber braucht, um eine Position besetzen zu können. Ist das was, was Gedankentanken schafft? Und wie ist auch das Verhältnis aus Active Sourcing-Kandidaten und Kandidaten, die Initiativbewerbungen schicken oder auf die dann internen Stellenausschreibungen reagieren?
Nein, da sind wir doch nicht ganz bei diesem Verhältnis. Das hat aber, das ist bei Scaling Up, das steht da, das ist richtig, aber natürlich gibt es dafür Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Und eine Rahmenbedingung ist zum Beispiel ein sehr starkes Marketing auch für das Unternehmen in Richtung Kandidaten da sein muss. Also das, was man so gemeinhin Employer Branding vielleicht nennen würde. Da sind wir gerade dran. Also man darf nicht vergessen, dass Gedankentanken vor 1,5 Jahren wirklich angefangen hat, ganz massiv sich im Businessmodell zu verändern und sich in ein Tech-Unternehmen zu verwandeln. Da sind wir auf einem guten Weg. Also wir waren Anfang letzten Jahres 30 Mitarbeiter, jetzt 130 Mitarbeiter, Ende des Jahres wahrscheinlich 160 Mitarbeiter. Und der Mitarbeiterzuwachs ist wirklich, sind Entwickler, sind Online-Marketeers, also gerade auch in dem Segment, wo wirklich ein großer Wettbewerb herrscht. Und wir tummeln uns im Wettbewerb da tatsächlich in der Konkurrenz mit den großen Unternehmen wie Google, Facebook. Das ist so die Messlatte, die wir tatsächlich haben. Die Qualität wollen wir, die bekommen wir auch. Aber deswegen schaffen wir dieses 20-zu-1-Verhältnis noch nicht wirklich. Es ist bei uns noch ein Stück mehr. Wir stellen aber fest, dass dadurch, dass wir aus renommierten Unternehmen Kandidaten bekommen, es uns zunehmend leichter fällt, aus anderen renommierten Unternehmen Kandidaten zu bekommen. Das heißt also, der Satz, Mittelmaß zieht Mittelmaß an und Top-Qualität zieht Top-Qualität an, den können wir tatsächlich so unterschreiben. Das Verhältnis Active Sourcing zu Bewerbung, da kann ich sagen, wir verzichten seit diesem Jahr auf jede Unterstützung durch Personaldienstleister und Personalberater. Wir machen keinerlei Stellenausschreibungen bei Stepstone oder etc. Darauf verzichten wir komplett. Die Stellen, die wir auf unserer Website posten, die werden automatisch von Indeed angezeigt. Das ist so das Einzige, was wir da haben. Und ansonsten ist es wirklich ein Thema des Active Sourcings, des Community Buildings und des Netzwerkens. Und dahin verschieben wir uns gerade extrem stark. Und das funktioniert sehr gut. Ich kann sagen, im Augenblick das Verhältnis könnte ich so gar nicht sagen, aber es kippt ganz stark in Richtung Active Sourcing, was die Kandidatenauswahl, die Interviews und Ähnliches angeht. Tatsächlich, ich bin ja ein großer Freund von Messbarkeit. Ich weiß, HR entzieht sich immer gerne Messbarkeiten. Ich finde das super. Ich komme aber aus dem Sales. Für mich ist das gang und gäbe gewesen, dass man gemessen wird. Und tatsächlich, wir haben darauf bestanden als Recruiting. Lasst uns doch unsere Arbeit messbar machen. Und so ein paar KPIs, die wir haben, sind tatsächlich, wie viele Leute sprechen wir an im Active Sourcing? Wie viele Interviews generieren wir daraus? Aber auch, wie international heiern wir? Also wir haben tatsächlich eine KPI, die sagt, wir wollen gerne so und so viel Prozent internationale Mitarbeiter irgendwann haben. Und das funktioniert zunehmend besser. Wir wollen zu diesem 20-zu-1 kommen. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, ich würde sagen 1-2 Jahre. Aber es gelingt uns tatsächlich mittlerweile von Unternehmen wie Google, wie Facebook, wie Trivago. About You ist ein sehr anerkanntes Unternehmen im Technologie- und E-Commerce-Bereich. Von solchen Unternehmen, von Uber, es gelingt uns da, Leute loszueisen im Active Sourcing und für uns zu begeistern, die bei uns unterschreiben. Unser CTO zum Beispiel, der hat die ganze Kette hinter sich, Trivago, Facebook und so weiter. Den konnten wir für uns begeistern. Im Marketing haben wir Leute von EA Sports, von Rewe Digital. Und das ist natürlich auch für uns im Recruiting ein Riesenfund, weil wir natürlich im Active Sourcing sagen können, ey, wenn du zu uns kommst, du arbeitest hier mit Leuten zusammen, die kommen von den und den Unternehmen. Die wissen einfach, was sie machen. Das sind Top-Profis in dem Bereich, den sie da verantworten. Und das ist natürlich ein Riesenzugpferd, was es uns immer mehr und immer in immer größerem Maßstab leichter macht, an die guten Kandidaten zu kommen und an die sehr guten Kandidaten vor allen Dingen zu kommen.
In welchen Berufsgruppen seid ihr gerade unterwegs? Du hast gesagt, ihr seid ein bisschen in Richtung Tech-Unternehmen unterwegs, ihr habt die verschiedensten Berufsgruppen, die ihr unterbringen müsst. Es wird ja im HR-Bereich gerne hier vom War for Talents gesprochen. Was ist aus deiner Sicht die Berufsgruppe, in der es am schwierigsten ist, gerade Leute zu gewinnen? Und mit welchen Aussagen, Tricks und Kniffen zieht ihr dann die entsprechenden Leute?
Ja, also vielleicht War for Talents finde ich immer so der Begriff, der wird gerne benutzt. Ich finde den total irreführend zum Beispiel, gerade auch für Recruiter. Ich finde, man sollte es eher, jetzt komme ich aus dem Leistungssport, ich habe einen Wettkampfgedanken und ich finde, man sollte es eher als Wettkampf nehmen. Vielleicht ein klassisches Beispiel, es gibt die LinkedIn-Werbung, 20.000 Recruiter nutzen LinkedIn. Also es ist eine Werbung nicht für Recruiter, es ist eine Fernsehwerbung für Kandidaten. Ja, wo es darum geht, der Kandidat muss gar nicht mehr Bewerbungen schreiben, sondern er wird gefunden durch die Recruiter. LinkedIn, 20.000 Recruiter können dich finden, wo sofort der Gedanke bei jedem Recruiter sein muss und ich will die Nummer 1 sein und nicht die Nummer 20.000, von der da gesprochen wird. Und deswegen finde ich, der War for Talents, finde ich, weiß ich nicht, es ist, glaube ich, wirklich ein Wettkampf und so muss man den auch sehen. Als Wettkampf. Ich glaube, das ist die bessere Herangehensweise, auch von der intrinsischen Motivation vielleicht her, die man da als Recruiter haben sollte. Von den Berufsgruppen, bei uns kann man ganz klar sagen, wir sind 120 Mitarbeiter, über die Hälfte davon sind im IT-Bereich und im Online-Marketing angesiedelt. Natürlich gibt es auch immer mal wieder im Finance-Bereich etwas, was wir suchen oder auch im alles rund um Key-Account-Management, Sales. Ja, aber im Schwerpunkt geht es wirklich hier um App-Entwicklung, um IT-Entwicklung, es geht um Product Owner, es geht um SEO-Manager, um Media Buyer, UI-Designer, UX-Designer, du kannst weitergehen, Content Manager, dann natürlich alles im Social- und PR-Bereich, also Senior PR-Manager, PR-Manager, Social Media Manager, und also die ganze Bandbreite dessen, was man braucht, wenn man ein Unternehmen ist, dessen Produkte digital sind, dessen Customer Journey auch digital ist. Wie bekommt man die? Ja, das ist natürlich die große Kunst. Jetzt kann ich hier nicht jeden Kniff verraten. Das ist ganz klar. Ich glaube, wenn ich vielleicht mal nur auf die Recruiter-Seite schaue, es hängt viel davon ab, vom Recruiter, wie gut er fachlich ist in dem Bereich, den er verantwortet. Einfaches Beispiel, ich bin verantwortlich für das Online-Marketing. Wenn ich mit einem Online-Marketeer, wenn ich mit einer gewissen Tiefe über Online-Marketing im ersten Gespräch mich unterhalten kann, ja, wenn ich im Performance-Marketing unterwegs bin und ihm nicht erklären kann, wie unser Geschäftsmodell ist, wo unsere Schwerpunkte im Performance-Marketing liegen, wie das aufgebaut ist, welche Kanäle wir nutzen, warum wir die nutzen, warum wir Kanäle nutzen, die wir eigentlich nicht nutzen sollten, welche Tools wir benutzen und warum wir die benutzen. Wenn ich sowas nicht in einem ersten Gespräch mit einem sehr guten Kandidaten machen kann, dann ist der häufig schon mal nicht interessiert. Das ist, glaube ich, bei uns ein großer Unterschied zu vielen anderen Recruiting-Abteilungen. Die Recruiter bei uns, wir sind zu dritt, wir haben in den Bereichen, in denen wir arbeiten, sehr großes Fachwissen. Natürlich nicht in die allertiefsten Tiefen, wir arbeiten ja nicht täglich mit so etwas, aber wir können mit interessanten Kandidaten in einer Tiefe sprechen, dass die Kandidaten sagen, das haben sie so noch nicht erlebt. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss einfach gut sein im Storytelling. Das ist wahnsinnig wichtig und da kommt es mir natürlich entgegen, dass ich aus dem Sales komme. Also wenn ich etwas kann, dann ist es Storytelling, weil gerade im Online-Marketing möchten die Online-Marketeers Teil einer Geschichte sein. Und die muss man vermitteln können. Also die muss man wirklich auf einer emotionalen Basis packen. Und wenn man diese emotionale Basis hinbekommt, zusammen dann auch noch dass man da Fachkompetenz vermitteln kann. Das zusammengenommen, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und das trifft man im Recruiting eher selten, denn da bin ich ganz offen, das ist jetzt vielleicht mal eine Generalkritik an meinen Kolleginnen und Kollegen, viele Recruiter haben das einfach nicht und die haben auch nicht den Anspruch, in ihrem Themengebiet tief drin zu sein. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Das ist auch im Hinblick auf das Wirken als Recruiter in das Unternehmen ein großer Fehler. Denn am Ende soll ja der Hiring Manager, mit dem man zusammenarbeitet, soll ja sagen, okay, das kann ich dem Lars geben in meinem Fall. Da weiß ich einfach, da kommen super Kandidaten. Ich muss mich überhaupt um gar nichts kümmern. Ich weiß einfach, wenn der mir einen Kandidaten zuschiebt, dann weiß ich, der ist wirklich gut, mit dem muss ich mich beschäftigen. Da entsteht keine Frustration, da hat man eine Offenheit auch von Seiten des Hiring Manager. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass ein Hiring Manager gewisse Vorstellungen hat, die einfach nicht im Markt nicht darstellbar sind. Und wenn man dann diese, diese Kompetenz hat, kann man mit einem Hiring Manager einfach auch mal auf einer anderen Ebene reden und sagen, das, was du da willst, funktioniert nicht, weil. Und dann wird man auch ernst genommen und ist vielleicht nicht einfach nur der kleine Recruiter, der eh von nichts Ahnung hat. Und so hat man dann eine Mischung. Das heißt, dieses Berufsfeld Recruiter, wenn man es ernsthaft, professionell und auf allerhöchstem Niveau betreiben möchte, ist sehr viel anspruchsvoller, als das vielleicht gemeinhin so gedacht wird.
Da reicht dann nicht die Standardansprache, zum Beispiel im Active Sourcing, wir haben die und die Stelle, das ist das Gehalt, sondern das muss tiefer gehen, das ist... Das ist da deine Einschätzung der Situation.
Ja, absolut. Wenn man das nicht hat, dann springen die. Ich meine, man muss sich ja nur in die Situation desjenigen versetzen, der da angesprochen wird. Der ist nicht auf der Flucht, sondern der ist ja offensichtlich zufrieden in seinem Beruf, in dem, was er da macht. Das heißt, irgendwie muss man den ja, mit irgendwas muss man den ja einfangen. Und wenn das dann ein Gespräch ist, gerade aus dem Active Sourcing, wo man ja aktiv Kandidaten anspricht, wenn das dann ein Gespräch ist, wo ich merken würde, der Recruiter da weiß überhaupt nicht so wirklich, wovon er spricht, das war irgendwie eine generische Ansprache und jetzt muss er irgendwie gucken, da schalte ich ab nach zwei Sätzen und sage, vielen Dank, das ist es dann auch gewesen. Das fängt aber natürlich schon früher an. Reden jetzt über das Gespräch, aber Active Sourcing heißt ja vor allen Dingen, ich meine, der einzige Vorteil, den Beratungen, Personalberatungen und Dienstleister noch haben zu Unternehmen ist, sie dürfen aktiv im Unternehmen anrufen und Leute ansprechen. Sie dürfen nicht sagen, wir wollen sie abwerben, aber sie dürfen noch sagen, haben Sie gerade eine Minute für mich? Ich möchte Ihnen gerne was vorstellen. Das darfst du als Unternehmen nicht, als Recruiter im Unternehmen. Das ist der einzige Vorteil, den Dienstleister und Berater noch haben. Aber es gibt ja die Stufe davor, nämlich wie finde ich eigentlich spannende Kandidaten? Welche Kanäle benutze ich dafür? Wie spreche ich Kandidaten an? Das ist ja das ist ja vorgeschaltet, denn man muss ja erstmal die passenden Kandidaten auch finden. Und dafür muss man eben auch tief im Thema sein, denn ansonsten wird das auch was Generisches, wo man viel Zeit verpulvert und auch der Recruiter hat seine Zeit am Ende ja nicht geklaut und beliebig zur Verfügung. Also es ist die Vorqualifizierung, ich nenne es einfach mal so, die ist super wichtig, da muss man wirklich gut sein als Recruiter. Es ist die Ansprache über die diversen Netzwerke, die es gibt. Es ist das Gespräch. Es ist aber auch das Standing im Unternehmen. Und daraus, wenn man das zusammenbringt auf einem hohen Maß, im hohen Niveau, dann kriegt man auch die guten Leute.
Welche Kanäle nutzt ihr? Sind das die klassischen Xing, LinkedIn, um Active Sourcing zu betreiben? Oder gibt es da...
Ja, da kann ich jetzt tatsächlich nicht ganz tief, möchte ich nicht ganz tief reingehen, aber ich kann zumindest mal so ein bisschen das Ganze umreißen. Wir nutzen nicht den Talentmanager von Xing, denn die Kandidaten, die wir brauchen und suchen, findet man nicht bei Xing in der Regel. Die Responsequote im Talentmanager ist ehrlich gesagt auch egal, wie gut man ist, ziemlich unterirdisch. Das ist ein teures Tool, was am Ende des Tages nicht viel Nutzen bringt. So, das ist meine Erfahrung mit dem Talentmanager. Das variiert nochmal ein bisschen von Position zu Position. Vielleicht ist das so in Sales-Positionen, ist das nochmal ein bisschen anders, aber mit dem beschäftige ich mich jetzt nicht im Schwerpunkt. Wir nutzen tatsächlich LinkedIn, einfach weil wir international rekruten. Das wird bei Xing nicht widergespiegelt. Das ist der deutsche Markt, der ist für uns nicht immer so interessant. Die Möglichkeiten, die LinkedIn bietet, sind einfach auch viel größer. Das ist das eine, was wir nutzen. Dann ganz klar Netzwerke, die wir selber haben oder gebildet haben. Wie das genau funktioniert, da ist das Betriebsgeheimnis. Das ist Teil der geheimen Zutaten, die wir nutzen. Und Community Building. Also mir als Recruiter ist es wichtig, auf LinkedIn zum Beispiel, eine Community zu bilden in meinem Bereich, im Online-Marketing, wo es nicht darum geht, dass ich permanent sende, wir haben hier tolle Jobs, sondern wo es um ganz andere Themen geht, damit Online-Marketeers sagen, okay, wenn der Lars Kötter von Gedankentanken, der hat da wieder was Interessantes, aber wie das genau funktioniert, das Community-Building, da halte ich mich auch ein bisschen bedeckt, aber das ist ein echter Mehrwert, weil Unternehmen reden gerne vom Talentpool und wir brauchen einen Talentpool, wir wollen einen Talentpool aufbauen, vergessen dabei, was soll das eigentlich sein und wie pflegt man einen Talentpool? Und scheitern allein schon daran, dass man einen Talentpool nicht pflegen kann und weil man auch gar nicht weiß, wen will man da eigentlich reinhaben. Aber eine Community aufzubauen über LinkedIn, die man auch wirklich, das kann man viel leichter pflegen und auch bespielen, wo das Ziel am Ende natürlich ist, dass die immer mal wieder gucken, sind da gerade spannende Stellen, wo es aber darum auch wirklich auch darum geht, ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist das, was wir nutzen. Was wir nicht nutzen, Stellenausschreibungen, wir nutzen keine Jobportale, wir nutzen keine Recruiting-Veranstaltungen, sowas alles nutzen wir nicht.
Weil die Qualität so schlecht war oder was sind die Hintergründe für diese Abkehr von den klassischen wir stellen auf Portalen eine Stellenausschreibung online.
Ja, also ein Portal wie StepStone, ja, man erreicht damit den aktiven Markt. In der Regel sind im aktiven Markt aber nicht die wirklich spannenden Leute unterwegs. Das muss man einfach so ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt sehr pauschal, ich weiß. Man generiert natürlich sehr viele Bewerbungen dadurch. Es ist aber einfach, auf 100 Bewerbungen kommt vielleicht ein Kandidat. Und das ist einfach ein Wahnsinn an Mehrarbeit. Es ist unfassbar teuer, muss man auch einfach sagen. Wir sind profitabel, wir machen guten Umsatz, aber wir wollen natürlich nicht unser ganzes Geld in komische, nicht wirklich zielführende Kanäle schießen. Von daher haben wir ganz klar gesagt, wir nehmen unser Schicksal in die eigenen Hände. Wir wissen selber sehr gut, wen wir brauchen. Und die sprechen wir einfach aktiv an. Ich weiß, es gibt sehr viel KI-Recruiting. Es gibt wahnsinnig viele Online-Tools mittlerweile, die da aus dem Boden schießen in den letzten Jahren. Das ist super für Konzerne, wo es einfach auf 3 Millionen Euro mehr oder weniger auch nicht ankommt. Ob die immer so einen gesunden Mix haben, was ihre Instrumente angeht und wie die genutzt werden. Ich kann aus meiner Get-in-IT-Zeit sagen, da ist nicht besonders viel Wissen da. Das wird relativ generisch und auch falsch genutzt. Damit macht man sich am Ende vielleicht auch mehr kaputt, als dass es nutzt. Und viel von dem, was da angeboten wird, kommt für uns einfach vom Nutzen her nicht in Frage. Da sagen wir tatsächlich, das können wir selber besser. Und bislang ist es auch so.
Wie könnt ihr im Active Sourcing zum Beispiel durch Community Building, wie könnt ihr es da schaffen, das Thema Cultural Fit abzubilden? Oder ist das die große Unbekannte, die dann im späteren Prozess erst zu tragen kommt?
Ja, auch da wieder die Kunst des Recruiters, Geschäftsbereiche zu kennen, Geschäftsfelder zu kennen und zu wissen, wo gibt es denn vielleicht schon ähnliche Kulturen. Das ist natürlich gehört zum Handwerkszeug eines guten Recruiters. Deswegen führt man gerne auch mal Interviews mit Personen und Kandidaten, von wo man vielleicht gar nicht so überzeugt ist von den Tech-Skills, man das Unternehmen aber spannend findet und einfach auch mal heraushören möchte, wie ist denn da die Kultur eigentlich in dem Unternehmen? Kann das was sein, was passt? Also manchmal hat man Interviews, wo man sich unsicher ist, ob der Kandidat passt, die man so ein bisschen dafür nutzt, mal auch so Umfelder abzuklären. Heißt also, man braucht Branchenerfahrung. Also ich weiß für Gedankentanken, es gibt einfach Unternehmen, es gibt Businessmodelle, es gibt Unternehmenskulturen in gewissen Branchen, die passen sehr gut zu uns. Und ich weiß aber auch, dass es Unternehmen gibt und Unternehmensbereiche oder Geschäftsfelder oder auch Geschäftsmodelle, wenn der Tech-Skill da noch so gut ist, das wird, so wie wir sind, nicht funktionieren. Klassisches Beispiel, was mir immer wieder begegnet ist, derjenige, der 20 Jahre bei Siemens gewesen ist. Das ist eine gewisse Art von Kultur, die man da hat und kennengelernt hat. Den Switch hinzubekommen, wenn man 20 Jahre eine Kultur im Konzern, am Ende auch noch in der Zentrale im Konzern mitbekommen hat, das auf ein Unternehmen zum Beispiel wie Gedankentanken, sich darauf einzulassen und diesen gedanklichen Switch hinzubekommen, was die Kultur angeht, ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Deswegen ist da zum Beispiel Tech-Skill kann super sein, aber man weiß von vornherein, das passt kulturell einfach nicht. Genauso geht es um Geschäftsmodelle, also passt für Gedankentanken, klassische Frage, kann zum Beispiel Onlinehandel oder E-Commerce für Gedankentanken passen, vom Branchenumfeld her. Also man muss da einfach ein gutes Verständnis haben, neben dem Kenntnis des Online-Marketings muss ich auch verstehen, wie funktionieren Branchen. Und das und dann kann man schon sehr gut sagen, das passt nicht. Das kann vielleicht passen, muss man nochmal genau hingucken. Von dem Unternehmen weiß man, dass vielleicht der Unternehmensbereich eigentlich sehr antiquiert ist. Man weiß aber, dass der andere Unternehmensbereich erstaunlicherweise top modern ist. Und das sind dann so Erfahrungswerte, die man auch sammelt. Ist aber einfach auch mit viel Arbeit verbunden.
Okay. Also diese Fokussierung auf die Branchen oder auf Unternehmensteile erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit eines guten Cultural Fit dann.
Ja, genau. Und ansonsten, um darauf kurz zurückzukommen, das ist mit eines der wichtigsten Themen für uns, diesen Cultural Fit herauszuarbeiten, auch in den Interviews. Denn bei uns sind die Cultural, wir haben Core Values, wir haben 6 Core Values, die sind bei uns kein Marketing, sondern die sind schon mit Bedacht gewählt. Und wir als Unternehmen probieren die auch, wir entwickeln uns dahin, die immer besser zu leben. Da sind wir auch ganz offen, wir leben die noch nicht zu 100%, kann man 100% erreichen? Nein, das ist natürlich das große Ziel. Aber wir brauchen Leute, die das tatsächlich können, in verschiedenen Schattierungen dann einfach und das mitbringen. Und das muss man aber in vielen Fällen, man kann in Branchen gucken und man weiß, es wird zumindest mal eine gewisse Tendenz geben, dass das genauso schon vorhanden ist.
Eine kurze Frage dazu. Setzt ihr tatsächlich Headhunter und Personaldienstleister ein bei Gedankentanken oder habt ihr euch davon komplett entfernt?
Ja, wir sind seit diesem Jahr tatsächlich, verzichten wir komplett auf Personaldienstleister und Personalberater. Ich würde auch nochmal einen Unterschied machen zwischen dem Personaldienstleister und dem Personalberater. Ja, der Personaldienstleister für die Spezialistenpositionen, der dich mit mehr oder weniger passenden Profilen flutet, weil er intern auch irgendwie einen Arbeitsnachweis liefern muss, wo man am Ende sehr viel Arbeit mit hat, mit eher weniger passenden Kandidaten. Der Personalberater dann wirklich für die Führungspositionen. Wir verzichten komplett darauf. Wir machen alles über Active Sourcing mittlerweile und über Netzwerke. Wir haben einfach uns dazu entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen oder wir haben 20 bis 40 offene Stellen pro Jahr. Wenn wir die über Personaldienstleister und Berater besetzen lassen wollen würden, dann sind wir schnell in einem Bereich, der uns wahrscheinlich eine Dreiviertelmillion bis 1 Million Euro kosten würde. Nicht eingerechnet die ganze Arbeit, die wir zusätzlich haben, um uns durch mehr oder weniger passende Profile zu arbeiten, die mal mehr oder mal weniger vorqualifiziert sind von Dienstleisterseite. Deswegen haben wir gesagt, das können wir selber besser, das können wir zielgerichteter. Wir kennen unser Unternehmen, wir kennen unsere Branche, wir kennen unsere Branchen. Wir verzichten zukünftig auf die Zusammenarbeit. Das funktioniert sehr gut bislang. Wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Ich würde sagen, der Einsatz von Personalberatern für Führungspositionen, das kann ich noch nachvollziehen. Ich komme aus dem Executive Search. Da würde ich aber auch nochmal sehr aufpassen, welchen Berater ich nehme. Ich kann aus meiner Erfahrung in der Personalberatung sagen, die Kienbaums und Zehnders und Korn Ferries dieser Welt sind nicht so gut, wie man allgemein hin meint. Wir haben oft hinter denen aufräumen dürfen für Führungspositionen. Was Fachpositionen angeht, Spezialistenpositionen, da würde ich tatsächlich sagen, verzichtet auf Dienstleister, schafft euch eure eigene Basis an Kandidaten, an Kandidatenprofilen, gebt dieses Wissen nicht außer Haus, baut euch das selber auf als Unternehmen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, gerade weil wir auch vorhin über den Wettkampf zwischen den Talenten gesprochen haben, es ist ein ganz wichtiger Datenschatz, den man dort hat, den man sich selber aufbauen kann, sich unabhängig zu machen von Personaldienstleistern und Beratern.
Ihr seid ja ein zumindest nach außen gelebtes, sehr junges Unternehmen. Ist es so, dass ihr tatsächlich auch nur junge Personen sucht oder sucht ihr das komplette Spektrum vom Universitätsabsolventen bis zum Vorrentner? Und wenn ja, nimmst du bei den Recruiting-Prozessen Unterschiede war zwischen den Generationen? Gibt es da diese Generation Y mit entsprechenden Ansprüchen, wie die Arbeitswelt gestaltet sein soll? Gibt es den Alteingesessenen, der vielleicht noch eine klassischere Hierarchiestruktur bevorzugen würde? Wie sind da deine Einschätzungen?
Wir sind, aus meiner Warte betrachtet, sind wir ein junges Unternehmen, weil ich einfach auch ein bisschen älter bin. Wenn man jetzt aber auf Berufserfahrung schaut, dann suchen wir aufgrund dessen, was wir machen, das, was man den Professional nennt. Wir haben durchaus auch Positionen, wo wir den Young Professional suchen, aber wir suchen hier ja, das, was man so den gestandenen Profi im Sport nennen würde, der einfach auch schon manche Schlacht geschlagen hat und einfach auch gewisse Erfahrungen mitbringt, die für uns wichtig sind. Denn man kann eine Internationalisierung oder ein Rebrand, das kann man nicht mit Teams machen, die nur aus Berufseinsteigern bestehen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, es gibt große Unterschiede im Recruiting, was die Generationen angeht. Das hat erstmal ganz praktische Gründe. Ein Berufserfahrener, der vielleicht in Berlin oder in Hamburg oder in München sitzt, hat in der Regel vielleicht schon Kinder, vielleicht auch eine Ehefrau. Das heißt, den zu bewegen, sich nach Köln, seinen Lebensmittelpunkt nach Köln zu verändern, da braucht man andere Argumente, da muss man anders herangehen. Während wenn du jemanden hast, der vielleicht gerade seinen Universitätsabschluss gemacht hat, der ist da zum Beispiel noch flexibler, was sein Lebensumfeld angeht. Was die Anspruchshaltung angeht, ich stelle fest, dass es eher die Geschichte ist in meinem Bereich, die ein Unternehmen erzählt. Und dass gerade im Online-Marketing, da ist es auch egal, ob man 45 ist oder 25, die Leute dort wollen Teil einer Geschichte sein. Und so eine Geschichte bieten wir. Und da unterscheiden sich die Generationen gar nicht so groß. Im Hinblick auf das, was man von seinem Arbeitsumfeld erwartet, Ich glaube, das ist gar nicht mehr so unterschiedlich in den Generationen, zumindest in den Umfeldern, in denen ich mich bewege und arbeite. Es geht einfach viel darum, Arbeit flexibel gestalten zu können. Ich glaube, das ist das A und O. Wenn man international rekrutiert, natürlich auch so Relocation Packages und so etwas. Wir bieten eine ganze Menge. Dafür, dass wir kein Konzern sind, kann man bei uns wirklich seine Arbeit frei gestalten. Bei uns geht es viel um Eigenverantwortung. Wir bieten da einiges. Von daher finde ich eine Anspruchshaltung, die generationenübergreifend sich verändern würde, sehe ich da tatsächlich so gar nicht. Sondern ich sehe eine grundlegende Anspruchshaltung an Arbeit und wie Arbeit organisiert sein sollte und was mein Arbeitgeber mir bieten sollte. Und das ist vor allen Dingen viel um das Thema Flexibilität gestrickt. Und dann noch diese klassischen Benefits, da wird gar nicht so viel nachgefragt. Also bei uns gibt es zum Beispiel dreimal in der Woche, kann man bei uns kostenlos essen. Aber nur als ein kleines Beispiel, wir sind beheimatet in der Personalentwicklung. Also natürlich wollen, in der Persönlichkeitsentwicklung, natürlich wollen wir, dass unsere Mitarbeiter sich auch persönlich entwickeln und bieten da ganz viel an. Haben natürlich auch ein super Netzwerk, weil wir in der Branche tätig sind. Das kann auch mal ein Seminar in Dubai sein, was dann von uns finanziert wird für Mitarbeiter. Sowas bieten wir alles an. Aber nochmal so zusammenfassend, im Recruiting, ja, man muss verstehen, in welcher Lebensphase sich ein Kandidat befindet. Und auf der anderen Seite, es geht einfach Flexibilität. Das ist das Thema. Verbindung, das, was man vielleicht früher Work-Life-Balance genannt hat. Heute hat man andere Begrifflichkeiten dafür. Ich würde es einfach Flexibilität nennen.
Hat sich durch die aktuelle Situation, also durch die Corona-Krise, bei Gedankentanken irgendetwas verändert, wenn man sich die Prozesse anschaut im Recruiting, wenn man sich die Art und Weise des Recruitings anschaut oder vielleicht auch bezogen auf die Zielpersonen?
Nein, tatsächlich nicht. Also bei uns hat sich eigentlich nichts verändert. Der Prozess, den wir haben, bleibt derselbe. Der einzige Unterschied ist, dass wir mehr über Zoom machen, also über Video-Tools. Wir nutzen Zoom, gibt natürlich auch noch andere. Da hat sich tatsächlich bei uns nichts verändert. Man kann vielleicht so eine gewisse Unsicherheit auf Kandidatenseite merken, weil natürlich eine große Unsicherheit im Markt besteht, bei uns nicht. Wir stehen wirklich gut da. Durch unseren digitalen Ansatz stehen wir da sehr gut. Auf der anderen Seite macht es uns vielleicht sogar gerade das Recruiting ein bisschen einfacher, weil es natürlich in vielen Branchen, die für uns interessant sind, gerade doch sehr kriselt und da es da eine gewisse Offenheit gibt, sich doch nochmal intensiver auch mit anderen spannenden Unternehmen zu beschäftigen. Was das Internationale angeht, das macht es uns eigentlich auch nicht schwieriger. Also wir haben aktuell jemanden aus Brasilien unter Vertrag genommen. Wir kommen noch andere. Das ist für uns auch wichtig, diese internationale Ausrichtung. Auch da wieder, wie ich vorhin gesagt habe, Top-Qualität zieht Top-Qualität an. Dadurch, dass wir internationalisieren, brauchen wir einfach auch ein gewisses internationales Mindset. Und das bekommt man eben dadurch, dass man international auch rekrutiert. Und es fragen einfach auch, internationale Kandidaten fragen auch, habt ihr denn auch schon Leute aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern? Das ist denen durchaus auch wichtig. Können wir sagen, ja, haben wir, in auch nicht kleinem Maßstab. Ist etwas, was uns als Unternehmen wahnsinnig voranbringt, auf vielen Ebenen, dieses Interkulturelle. Für uns hat sich da also gar nicht so viel geändert. Der Prozess ist vielleicht insgesamt ein bisschen langsamer geworden in der Abwicklung, weil wir natürlich auch intern einfach andere Themen durch Corona immer mal wieder jetzt haben, die bei uns so auf die Tagesordnung kommen. Da haben aber alle gerade Verständnis für, weil alle in derselben Situation sind als Unternehmen. Auch Kandidaten haben Verständnis dafür, wenn vielleicht nach einem Erstgespräch nicht innerhalb von 5 Tagen das Zweitgespräch kommt, sondern dass das vielleicht dann auch mal eine Woche länger dauern kann. Muss einfach nur gut kommuniziert werden. Also für uns hat sich Stand jetzt eigentlich nichts verändert.
Okay, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Abschließend würde ich gerne fragen, welche 3 Tipps würdest du Recruitern, vielleicht im klassischen deutschen Mittelstand, vielleicht auch mal in produzierenden Gewerbe denken. Welche Tipps würdest du entsprechenden Recruitern mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also gerade im produzierenden Gewerbe gar nicht so einfach. Ich glaube, wenn ich 3 Tipps geben würde an den Recruiter, nicht an das Personal, nur an den Recruiter, dann wäre es auf der einen Seite, werde Fachmann für deinen Bereich. ja, werde so gut, dass du, dass dich ein Kandidat für jemanden aus der Fachabteilung fast schon halten könnte. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Man sollte Recruiting nicht als Durchlaufstation betrachten, als Sprungbrett in Personalentwicklung oder weiß ich nicht, in einen anderen Bereich, sondern man sollte das wirklich lieben. Das muss man lieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das Recruiting nicht liebt, dann kann man das nicht gut machen. Das wäre das Zweite, was ich sagen würde. Und das Dritte, was ich, glaube ich, wirklich mitgeben würde, wäre: Macht vorher etwas anderes, bevor ihr ins Recruiting geht. Seid in einem anderen Bereich tätig. Egal, ob das Supply Chain ist oder ob das Sales ist oder ob das Marketing ist, das ist ganz egal. Macht das einfach mal, weil es den Blick erweitert. Ich habe ein großes Problem damit jetzt mache ich es doch ein bisschen allgemeiner, mit HR-Managern oder mit Recruitern, die von der Schule Organisationspsychologie oder Personalwirtschaft studiert haben, um dann ins Personal zu gehen. Für mich ist das immer so ein bisschen wie der Lehrer, der sein Abitur gemacht hat, an die Uni gegangen ist, studiert hat und dann sofort in die Schule gegangen ist. Mir fehlt da immer so ein bisschen ein Zwischenschritt. Und aus meiner Erfahrung heraus, die besten Recruiter, die ich kennengelernt habe, sind die Recruiter, die nicht sofort ins Recruiting gegangen sind, die auch nicht sagen, eigentlich sehe ich mich als Personalentwickler, ich bin aber anders nicht untergekommen. Und vielleicht ein Tipp umgekehrt an Unternehmen, die überlegen, ein Recruiting aufzubauen. Ein Recruiter muss wirklich ein großes Skillset haben, um es gut zu machen. Und ein Recruiter muss da wirklich viel mitbringen. Das ist kein trivialer Job, der daraus besteht. Und dann guckt man sich ein paar Profile an und dann klappt das schon. Deswegen warne ich auch immer ein bisschen davor, wenn man sich Stellenausschreibungen anschaut fürs Recruiting, ist das immer dasselbe. Bitte Psychologie oder Personal irgendwas studiert haben, bitte maximal 2 Jahre Erfahrung, weil die Denke ist, das ist nur so ein bisschen Profil anschauen und dann verdient der vielleicht, oder dann können wir den mit 32.000 Euro im Jahr einstellen und der holt uns die Top-Talente ran. Und das beißt sich einfach. Also von daher meine Bitte an Personalverantwortliche, an Geschäftsführer im Mittelstand: Recruiting, wenn man es auf einem sehr hohen Niveau betreiben möchte, ist nicht trivial. Das ist ein Handwerk, das man lernen kann und lernen muss, wo man auch viel Erfahrung für braucht, um es auch auf einem wirklich professionellen Niveau zu machen. Das wäre da, glaube ich, das, was ich gerne mitgeben würde.
Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lars, für die, wie eben schon gesagt, spannenden Einblicke. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten das eine oder andere für ihr Unternehmen, für ihre Organisation mitnehmen. Abschließend vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.